Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es heute um einen Sandkasten mit richtig coolem Spielzeug. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir im Lauf der Sendung. Außerdem wollen wir wissen, wie sich der Drogenkonsum in einer bestimmten Region anhand des Abwassers in der Kläranlage bestimmen lässt. Und jetzt gleich zu Beginn fassen wir ein heißes Thema an, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um den Rekordsommer 2018. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Im vergangenen Jahr schien der Sommer kein Ende zu nehmen. Die Hitze und die Dürre hielten über Monate hinweg an. Die Flusspegel sanken kontinuierlich und im Garten verdorrte das Gras. Heute hat der Deutsche Wetterdienst auf das Jahr 2018 zurückgeblickt, auf seiner jährlichen Klimapressekonferenz in Berlin. Mein Kollege Volker Mrasek hat sich darüber informiert. Er ist jetzt bei mir im Studio. Volker, wie beurteilt der DWD denn das Wettergeschehen des vergangenen Jahres?
Naja, er lässt einfach Messdaten sprechen und die sagen, dass 2018 eine Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad Celsius hatte und damit das bisher wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen war, immerhin seit 1881. Es gab auch einen neuen Rekord bei den sogenannten Sommertagen. Das sind Tage mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius oder mehr. Das waren diesmal 74 an der Zahl und einige davon sogar schon im April, also sehr, sehr früh im Jahr. Zugleich war 2018 das vierttrockenste Jahr der Aufzeichnung. Im Flächenmittel fielen nur knapp 600 Liter Regen auf den Quadratmeter. Normal sind so um die 800 Liter. Das heißt, wir hatten ein Niederschlagsdefizit von um die 25% mit Folgen für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Alles in allem ein absolutes Hitze- und Dürrejahr und eines, das uns auch zeigt, offenbar zieht der Klimawandel in Deutschland die Zügelstärke an.
Wetter ist ja nicht gleich Klima. Woran genau machen die Experten vom Deutschen Wetterdienst denn das fest?
Naja, sie sezieren dieses Klimajahr 2018 und schauen sich die einzelnen Monatswerte genauer an. Das ist sehr, sehr interessant. Da zeigt sich, von April bis Dezember lagen die Temperaturen durchgehend über dem langjährigen Mittelwert für jeden einzelnen Monat. Und das Gleiche gilt inzwischen auch für den Januar und Februar 2019, also für die zwei letzten Monate. Das heißt, inzwischen haben wir 11 Monate in Folge, die alle zu warm sind. Und das gab es bisher nur einmal. Das war von September 2006 bis August 2007. Da lagen 12 Monate in Folge über ihren langjährigen Mittelwerten. Und wenn jetzt der März und der April auch überproportional warm werden, dann steuern wir auch einen neuen Rekord an, 13 Monate in Folge. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Das Frühjahr ist sowieso in jüngster Zeit oft zu warm. Und das ist eine neue Entwicklung. Die gab es in früheren Jahrzehnten überhaupt nicht. Und aus Sicht des DWD trägt das alles die Handschrift des Klimawandels, der sich immer stärker auch hier in Deutschland auswirkt.
Lässt sich denn schon abschätzen, was die Trockenheit des vergangenen Sommers für das aktuelle Jahr bedeuten wird?
Also wie das Jahr 2019 wird, kann natürlich noch kein Meteorologe sagen, aber es ist ein ganz klarer Startnachteil, denn tatsächlich sind die Böden teilweise immer noch nicht mit Wasser gefüllt, wie es zu dieser Jahreszeit üblich wäre. Das heißt, gerade schwere, tiefgründige Lehmböden haben noch nicht wieder den Wasserstand erreicht, den sie normalerweise zu Beginn der Saison haben würden. Die sind nicht so richtig voll gesagt, wenn man die sich als Schwamm vorstellt. Und das hat natürlich einen Nachteil für Kulturen. Zum Beispiel für Raps. Raps wird schon ausgesät und viele Landwirte sind tatsächlich, wie man hört, von Raps weggegangen und lieber vorsichtshalber auf andere Kulturen, weil das eben eine kritische Zeit ist. Wenn nicht genügend Wasser am Boden ist, könnte diese Kultur leiden.
Welche Folgen könnte es denn für die Bauern haben, wenn in diesem Jahr ein zweiter Hitzesommer folgen sollte?
Also zum Beispiel, wie beim Raps angesprochen, das geht dann sogar weiter. Raps ist ja auch gern gesehen als Biomasse für Biogasanlagen. Das hat man 2018 auch schon gesehen, dass da einige Anlagen Versorgungsschwierigkeiten hatten. Das könnte dieses Jahr wieder passieren. Kartoffeln ist zum Beispiel eine Kultur, die sehr sensibel ist. Das sind sehr flachwurzelnde Pflanzen. In Norddeutschland ist es heutzutage tatsächlich schon so, dass um die 15-20% der Agrarflächen, wo zum Beispiel auch Kartoffeln stehen, künstlich bewässert werden müssen. Das könnte natürlich in einem Folgesommer, der nochmal so ausfällt, eine kritischere Situation sein oder auch bei Getreide. Vielleicht sollte man auch die Forstwirtschaft nicht vergessen. Also Bäume leiden ja auch unter dieser anhaltenden Dürre, die ja monatelang war 2018. Da wird damit gerechnet, dass zum Beispiel bei der Fichte 2018 10 Millionen Festmeter bei der Ernte verloren gegangen sein könnten. Im Moment noch ein Schätzwert. Das könnte 2019 sogar noch schlimmer sein. Die Fichte ist sensibel. Und der Borkenkäfer, das weiß man auch von Insektenkundlern, von Entomologen, der steht in den Startlöchern.
Vielen Dank. Volker Mrasek war das. Am vergangenen Freitag haben wir über die Mars-Mission InSight berichtet und den sogenannten Maulwurf. Das ist eine Wärmeflusssonde, die in den Boden des roten Planeten hinabbohren soll. Im Moment jedoch kommt sie nicht so recht voran und mit einem Diagnoselauf wollen die Fachleute von NASA und DLR herausfinden, woran das liegen könnte. Und jedes Kommando, das sie dafür zum Mars senden, wird vorher im sogenannten NASA-Testbett in Kalifornien simuliert. Kerstin Zilm hat sich das Versuchsgelände angesehen.
Marlene Martinez-Sundgaard begrüßt Besucher, die sich am Jet Propulsion Lab der NASA in Pasadena das sogenannte Testbett ansehen wollen. Die leitende Ingenieurin des Labors nennt es einen Sandkasten mit wirklich coolem Spielzeug.
Now you're gonna see where all the really good toys are.
Martinez-Sundgaard zeigt auf die maßstabgetreuen Modelle der Instrumente, die derzeit im Rahmen der Mars-Mission InSight den roten Planeten erforschen. In der Mitte ein dreibeiniger Lander mit Solarpanelen, Greifarm und von goldener Folie geschützten Instrumenten. Davor ein kuppelförmiger Seismograph und eine Bohrvorrichtung, entwickelt von Forschern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der sogenannte Mars-Maulwurf. Die 35 Jahre alte Ingenieurin erklärt, um vorab zu testen, was die Sonde und ihre Instrumente als nächstes auf dem Mars tun sollen, müssen die Modelle haargenau so positioniert sein wie auf dem Planeten.
Kaum waren wir gelandet, mussten wir herausfinden, ob wir flach stehen oder gekippt, wie groß die Neigung ist und ob wir uns noch bewegen. Als wir die Daten hatten, haben wir alles genau nachgebildet.
Dafür schieben Martinez-Sundgaard und ihr Team graue Granatkiesel, die den Marsboden simulieren, in die richtige Position. Statt von endloser Weite sind sie dabei von Messgeräten, Scheinwerfern und Kameras umgeben.
My name is Marlene Martinez-Sundgaard and I work in a simulated Martian environment.
Die NASA hat ein Video mit der Laborleiterin gemacht, die davon träumt, selbst einmal auf dem Mars zu stehen.
Working on InSight just gets me a little bit closer to that dream of eventually one day being able to go to Mars.
Der Traum begann damit, dass ihr Vater Marlene und ihren vier Geschwistern im Garten die Sterne zeigte. Inzwischen hat Martinez-Sundgaard selbst einen 2,5 Jahre alten Sohn mit ihrem Mann, der auch bei der NASA arbeitet. Sie ist ein aufsteigender Star unter den Frauen der Weltraumforschung.
Space missions and the people who work on them need to have grit. One person with this quality is Marlene Martinez-Sundgaard.
In einem NASA-Podcast erzählt sie von Hindernissen auf ihrem Weg zum Mars-Testbett. Die Eltern von Martinez-Sundgaard waren mexikanische Wanderarbeiter auf den Kartoffeläckern an der US-Westküste. Martinez arbeitete in den Ferien und an Wochenenden mit ihnen. 3 Monate im Jahr lebte die Familie in Mexiko, in einem kleinen Ort nahe der Grenze zu Texas.
Dort zur Schule zu gehen, war auch schwer. Ich spreche genug Spanisch, um mich zu unterhalten, aber nicht zum Beispiel, um Biologie zu verstehen. Ich habe alles aufgeschrieben und dann zu Hause meinen Vater gefragt, was es bedeutet.
Noch etwas anderes unterschied Marlene von ihren Klassenkameraden. Ihr Mund zuckte und ihre Augen zwinkerten unkontrollierbar. Sie wiederholte ganze Sätze, ohne dass sie es wollte. Erst als junge Frau verstand sie, dass sie eine Nervenkrankheit hat, das Tourette-Syndrom. Heute ist die Weltraumingenieurin Vorstandsmitglied einer Organisation für Kinder und Jugendliche mit der neuropsychiatrischen Erkrankung.
Es macht unheimlich Spaß, Ihnen zu erzählen, was ich tue, vom Raumfahrtprogramm, von meinem Beruf. Ich sage Ihnen, dass das Tourette-Syndrom bei nichts, was Sie erreichen wollen, im Weg stehen muss.
Martinez-Sundgaard ist dafür das beste Beispiel. In der Schule gewann sie mit einem Aufsatz über das Weltall 1 Woche im Astronautencamp. Dank guter Noten und mehrerer Praktika im Feld bekam sie ein volles Stipendium für das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität von Washington und dann den NASA-Job. Ihren Traum, Astronautin zu werden, gibt sie nicht auf. 3-mal wurde ihre Bewerbung für das Astronautenprogramm bereits abgelehnt. Nächstes Jahr will sie es wieder versuchen.
Aus Los Angeles war das Kerstin Zilm. In Kläranlagen landen immer mehr Chemikalien, die nur schwer abgebaut werden und dort eigentlich auch gar nicht hingehören. Bestimmte Süßstoffe zum Beispiel, Kontrastmittel für die Medizin oder natürlich auch Medikamente. Das europaweite Netzwerk SCORE hat eine ganz bestimmte Klasse dieser Spurenstoffe im Blick, nämlich illegale Drogen. Kokain, Speed, Crystal Meth und Ecstasy. Auch diese Substanzen finden ihren Weg in Kläranlagen und lassen sich dort nachweisen. Und aus den Messungen lässt sich der Konsum der Drogen im Einzugsgebiet abschätzen. Die neuesten SCORE-Ergebnisse sind gerade veröffentlicht worden. Einer der beteiligten Forscher aus Deutschland ist Björn Helm. Er leitet die AG Siedlungshydrologie an der Technischen Universität Dresden. Ich wollte von ihm wissen, wie die Ergebnisse für das Jahr 2018 aussehen.
Für 2018 haben sich auch wieder Tendenzen bestätigt, die wir in den Vorjahren beobachtet haben. Wir finden sehr hohe Amphetaminwerte beispielsweise in Saarbrücken. Da ist sogar in diesem Jahr der europaweit höchste Wert gemessen worden. Für Methamphetamin sehen wir in Ostdeutschland sehr hohe Werte. Also die beteiligten Standorte in Dresden, Chemnitz und Erfurt gehören da auch zur europäischen Spitzengruppe beim Methamphetaminkonsum. Und wir sehen einen leichten Anstieg auch bei verschiedenen Drogen für den Standort Berlin.
Amphetamin, das wird als Droge Speed verkauft. Methamphetamin, das ist Crystal Meth. Lässt sich denn erklären, warum Deutschland gerade die Gruppen Amphetamin und Methamphetamin so stark anführt?
Naja, das lässt sich nicht so leicht schlussfolgern. Da gehören natürlich auch sozialwissenschaftliches und drogenpräventives Kontextwissen dazu. Was man aber erkennen kann, ist, dass eben der Konsum von Methamphetamin in Ostdeutschland einen Schwerpunkt hat, wo die Nähe zur tschechischen Grenze eine Rolle spielt, da Tschechien ein bedeutender Importpfad für Methamphetamin darstellt. Also viel des konsumierten Methamphetamins wird aus Tschechien importiert und für Amphetamin kann man das in ähnlicher Weise auch über den grenzübergreifenden Drogentransport aus Frankreich und Belgien sagen.
Wie sieht die Situation aus, wenn man das Kokain in Deutschland betrachtet?
Ja, da haben wir im Jahr 2017 umfangreichere Untersuchungen gemacht. Da zeichnet sich das Bild regional differenzierter. Also wir haben hohen Konsum in Dortmund und in Berlin und auch in den Großstädten Frankfurt und Hamburg. Aber es gibt nicht so das klare regionale Cluster, wo der Konsum stark hervortritt.
Das SCORE-Netzwerk misst diese Substanzen nun bereits seit geraumer Zeit. Lassen sich daraus denn Langzeitbeobachtungen ableiten, auch im Gesamtblick auf Europa?
Ja, das kann man machen. Man muss dazu einordnen, wir messen natürlich nur im Verlauf von einer Woche die Konzentration. Es wäre schön, wenn wir Messungen kontinuierlicher über das ganze Jahr hätten, sodass wir auch die Veränderungen im Jahr abbilden können. Aber es zeigen sich teilweise schon stabile Trends, zum Beispiel ein kontinuierlicher Anstieg beim Kokain in Berlin über die vergangenen Jahre.
Eine Untersuchung des Abwassers auf Drogen zeichnet ja ein umfassendes Bild des Drogenkonsums in einer Region. Wie gehen Sie denn genau dabei vor? Wie messen Sie denn diese Stoffe?
Für das Probenahmeprogramm werden in der Regel die Proben am Zulauf der Kläranlagen entnommen und das über den gesamten Tag verteilt. Aus diesen über den Tag verteilten Proben werden dann Mischproben erstellt, die im Labor analysiert werden. Und mit den Bevölkerungszahlen der an die Kläranlage angeschlossenen Einwohner und der Menge an Abwasser, die die Kläranlage erreicht, können wir dann zurückrechnen, wie viel Menge eines Stoffes am Tag konsumiert wurde.
Gemessen werden ganz klassische Wirkstoffe. Müsste man nicht auch verstärkt die sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen im Blick haben, die auch als Legal Highs bekannt sind, also synthetische Drogen, Designer-Drogen, die verstärkt auf den Markt drängen?
Ja, das ist ein spannendes Forschungsfeld, das auch gerade so in ersten Untersuchungen mit abgedeckt wird in diesen abwasserbasierten Untersuchungen. Im Rahmen von dem SCORE-Programm haben wir uns auf eine begrenzte Zahl von Stoffen geeinigt, wo eben der Fokus eher auf den langfristigen Untersuchungen liegt. Die Legal Highs sind aber sicher ein interessantes, spannendes Feld, diese Untersuchungen zu erweitern. Und von der analytischen Methodik her würde das ähnlich ablaufen. Man müsste sich halt auf eine Liste von Stoffen einigen, die da besonders vordringlich sind.
Wo sehen Sie denn den großen Vorteil dieser Methode, aus dem Abwasser die Menge der konsumierten Drogen zu bestimmen?
Ja, im Gegensatz zu anderen Erhebungsmethoden können wir mit unseren Daten Aussagen über gesamte Ortschaften und über gesamte Einzugsgebiete der Kläranlagen treffen. Andere Methoden wie Fragebögen oder die Erhebung von Suchtstatistiken beruht ja auf Individuen, von denen man rückschließen muss auf die Gesamtbevölkerung. Und da ergänzen wir bestehende Methoden sehr gut mit unseren Erhebungen. Es ist aber im Moment sehr schwierig, diese Beprobungskampagnen im größeren Umfang zu finanzieren, weil das sozusagen kein klassisches Förderfeld in der Suchtprävention oder in der Suchtforschung auch darstellt.
Sagt Björn Helm von der TU Dresden zu den Messungen illegaler Drogen in europäischen Kläranlagen. Bei der Herstellung von Schokoladen-Osterhasen wird die flüssige Kakaomasse in eine Form gegeben, die mit Hilfe einer Schleuder in Rotationen versetzt wird, sodass sich die Schokolade einigermaßen gleichmäßig verteilt. Hundertprozentig gelingt das natürlich nicht und bei Schokohasen kommt es auch nicht auf eine hohe Präzision an. Wohl aber bei Lampenschirmen aus Kunststoff, die mit einem ganz ähnlichen Verfahren produziert werden, mit dem Rotationsguss. Um hier gleichmäßige Wandstärken zu erhalten, ist schon einiges an Fachwissen notwendig. Forscher aus Leipzig konnten das Verfahren nun deutlich verbessern. Simon Schomecker hat sie besucht.
Fast tänzerisch wirkt es, wenn die Rotationsgussmaschine in der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur läuft. Ein etwa 2x2 Meter großer Stahlrahmen dreht sich senkrecht wie ein Wasserrad, während in seiner Mitte ein zweiter, waagerecht rotierender Rahmen befestigt ist. Im inneren Rahmen hängt eine tropfenartige Metallform. Dort lässt sich Polyethylenkunststoff einfüllen und durch Erhitzen verflüssigen. Die Form wird durch die Maschine beinahe lautlos in alle Richtungen gedreht. Somit lagert sich der Kunststoff an den Wänden ab und härtet zu Lampenschirmen aus, erklärt Professor Dr. Fritz-Peter Schulze vom Institut für Maschinenbau.
Die werden von innen beleuchtet, naturgemäß. Und da sieht man jede Unregelmäßigkeit in der Wandstärke beispielsweise. Allerdings zeigen sich auch Fehler, wie beispielsweise Schwärzungen, extrem deutlich.
Meistens entstehen etwa Wassertanks oder Kinderspielzeuge per Rotationsguss. Dort sind kleine Materialfehler vertretbar, nicht aber bei Designerdeckenleuchten. Der Kölner Lichtdesigner Thomas Schulte bat die Leipziger Forscher deshalb darum, eine spezielle Rotationsgussmaschine zu entwickeln. Anfangen mussten sie bei der Heizmethode, erläutert Hans-Martin Dörfler, Mitarbeiter am Institut. Konventionelle Maschinen arbeiten mit einem simplen Verfahren.
Diese ganze Rotationsvorrichtung mit der Form, die schwenkt quasi in so einen Gasofen ein. Da sind unten Gasbrenner drin und die heizen einfach diesen Raum auf und geben so die Wärme eben an die Form ab.
Das Problem an der Technik ist aber, beim Befüllen können Rußpartikel mit in die Form gelangen, die Schwärzungen verursachen. Außerdem heizen die Formen nicht immer gleichmäßig auf, wodurch ebenfalls sichtbare Gussfehler entstehen. Die Forscher bauten deshalb eine Teflon-beschichtete Form, bestückt mit aufwendiger Technik.
Jede Formhälfte, da ist ein Heizelement integriert und in jede Formhälfte haben wir an zwei Punkten einen Temperatursensor. In Echtzeit wird da quasi die Temperatur gemessen und das geht in die Regelung mit ein.
So kann man die Form kontrolliert und rußfrei auf 200 Grad Celsius aufheizen. Das ist die optimale Schmelztemperatur für das Granulat. Die Steuerelektronik regelt aber nicht nur die Heiztemperatur, sondern auch die sogenannten Rotationspfade, also die Abfolge der Richtungen, in die die Form gedreht wird. Bisher rotieren vertikale und horizontale Achse immer gleich. Nicht so bei der Leipziger Anlage, erläutert Fritz-Peter Schulze.
Wenn man die Rotationspfade ungeplant darstellt, dann könnten sich Schleier bilden. Unser Rotierer arbeitet nach einem vorgegebenen Schema. Das hält sich an die Geometrie des Bauteils und nach dieser Geometrie orientieren sich die Pfade.
Mit dem neuen Verfahren entstehen weitgehend fehlerfreie Produkte im Vergleich zur konventionellen Methode. Sie hat den Kölner Leuchtendesignern schon viel Ärger bereitet, weiß Hans-Martin Dörfler.
Im Endeffekt ging es sogar so weit, dass die Hersteller die Aufträge einfach nicht mehr angenommen haben und gesagt haben, wir haben einen Ausschuss von 80%, das lohnt sich nicht mehr für uns. Also die hatten am Ende tatsächlich Schwierigkeiten, eine Firma zu finden, die für die diese Lampenschirme in der Qualität herstellt, wie sie brauchen.
Demnächst soll die Rotationsgussanlage von Leipzig zu Leuchtendesigner Thomas Schulte nach Köln umziehen. Der kann dann zum Beispiel bis zu 7 Lampenschirme gleichzeitig herstellen, bei gut 85% Energieersparnis und fast ohne Materialfehler.
Gedreht und gewendet, Präzision für das Rotationsgussverfahren. Ein Beitrag von Simon Schomecker war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang. Und zu Beginn blicken wir da zur ISS. Die NASA hat den ersten Weltraumaußeneinsatz, an dem ausschließlich Astronautinnen teilnehmen, absagen müssen.
Denn für den für Freitag geplanten Außeneinsatz an der Internationalen Weltraumstation ISS könne aktuell nur ein Oberteil eines Raumanzugs der Größe M bereitgestellt werden. Wie die US-Weltraumbehörde mitteilte, werde diesen die US-Astronautin Christina Koch tragen. Ihre Kollegin Anne McLean, die die gleiche Größe benötigt, wird von einem Kollegen ersetzt werden. McLean hatte vergangene Woche bei einem Außeneinsatz bemerkt, dass ihr die Größe M aktuell besser passt. In der Schwerelosigkeit verändere sich der menschliche Körper, so die NASA.
Eine japanische Investigativjournalistin verliert vor Gericht.
In Japan fielen die Quoten für die HPV-Impfung von über 70 auf nur 1%. Ein wichtiger Grund war ein Fernsehauftritt von Dr. Shiuichi Ikeda, der angeblich durch die HPV-Impfung verursachte Schäden im Gehirn von Mäusen präsentierte. 2016 deckte die Ärztin und Journalistin Riku Muranaka auf, dass die Studie, auf die sich auch viele HPV-Impfkritiker in Japan beziehen, an nur einer Maus durchgeführt wurde und somit keinerlei wissenschaftlichen Standards genügt. Das hielt der Arzt für Verleumdung. Er habe die Studie nur zitiert, nicht selbst gemacht. Dieser Auffassung schloss sich nun ein Gericht in Tokio an und verurteilte die Journalistin und ihre Zeitung wegen Verleumdung. Muranaka wird in Berufung gehen. Große Studien auch aus Japan belegen, die HPV-Impfung ist wirksam und sicher.
Seepocken verraten alte Wanderrouten.
Viele Wale legen bei ihren jährlichen Wanderungen durch die Weltmeere riesige Strecken zurück. Wie lange es dieses Verhalten schon gibt, wollten Biologen der Universität von Kalifornien in Berkeley herausfinden. Dazu haben sie nicht die Knochen fossiler Wale untersucht, sondern Seepocken, die einst an den Meeressäugern hafteten. In diesen versteinerten Krebstieren konnten die Wissenschaftler Isotopensignale untersuchen, die Hinweise darauf geben, wohin früher Buckel- und Grauwale einst geschwommen sind. Demnach zeigten diese Wale schon vor mindestens 270.000 Jahren ein ähnliches Wanderverhalten wie heutige Artgenossen, notieren die Forscher im Fachblatt PNAS.
Die Duke University zahlt mehr als 110 Millionen US-Dollar Forschungsgelder zurück.
Von 2006 bis 2013 hatten Wissenschaftler der Duke University in Durham, North Carolina, mithilfe falscher Daten insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar staatliche Forschungsmittel eingeworben. Die private Hochschule hatte 2017 zugegeben, dass manipulierte und erfundene Daten über Atemwegserkrankungen verwendet wurden, um Fördermittel zu erhalten. Jetzt haben sich die Universität und die US-Regierung auf eine Zahlung von 112,5 Millionen US-Dollar geeinigt, um das Verfahren zu beenden.
Auch im hohen Alter entstehen im Gehirn neue Nervenzellen.
Die Neurogenese beschreibt die Bildung von Nervenzellen aus bestimmten Stamm- oder Vorläuferzellen. Auch im Hippocampus von Erwachsenen bilden sich permanent neue Neuronen, selbst bei über 90-Jährigen. Das berichten Neuropathologen der Autonomen Universität in Madrid im Fachblatt Nature Medicine. Allerdings ist diese Neubildung der Nervenzellen bei Alzheimer-Patienten deutlich reduziert.
Vielen Dank, Michael Stang war das.
Sternzeit, 26. März. Kein Sputnik-Schock für Eisenhower. Als am 4. Oktober 1957 der sowjetische Sputnik gestartet war, spielten einige Mitarbeiter der US-Regierung das Ereignis herunter und bezeichneten den Satelliten als nutzlosen Eisenklumpen. Doch schon 4 Tage nach dem Start kamen der Verteidigungsminister, 3 Generäle und 7 weitere Personen zu einem Krisentreffen mit Präsident Dwight D. Eisenhower zusammen. Wie das Protokoll der Sitzung belegt, hat Eisenhower umgehend seinen Minister nach dem Gerücht gefragt, dass die Redstone-Rakete schon Monate vorher einen Satelliten hätte starten können. Tatsächlich hatte die US-Armee die Redstone entwickelt, während die Marine an der Vanguard-Rakete arbeitete. Nach früherer Absprache sollte die Vanguard als erstes starten, weshalb die Entwicklung der Redstone sogar verzögert worden war. Der Präsident erkundigte sich weiter, ob man binnen 5 Jahren Satelliten für militärische Aufklärung nutzen könne. Schließlich wurde das russische Angebot diskutiert, wissenschaftliche Instrumente der Amerikaner auf Satelliten mitzunehmen. Die Präsidentenrunde lehnte dies aus Sorge um russische Industriespionage aber ab. Einen Sputnik-Schock hatte Präsident Eisenhower offenbar nicht. Denn er entschied, dass man zunächst wie geplant verfahren soll, um nicht den Eindruck zu erwecken, vorher alles falsch gemacht zu haben. 2 Monate nach dem Treffen im Weißen Haus explodierte eine Vanguard-Rakete beim Start. Weitere 2 Monate später brachte dann eine Redstone den ersten US-Satelliten ins All.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, das EU-Parlament billigt die Urheberrechtsreform.